Herr. Wir nehmen Platz. Jesus, dein Name. Dieser Name steht über allen Namen. Halleluja. Ich habe heute ein gutes Thema. Brauchst du eine Gottesbegegnung? Brauchst du Jesus? Willst du Jesus begegnen? Wir dürfen Jesus begegnen. Er steht vor der Tür und klopft an und sagt, so jemand die Tür aufmacht, dann wollen wir zu dem kommen und Gemeinschaft mit ihm haben. So, brauchst du Gott? Wir brauchen Gott auf Schritt und Tritt. Ich freue mich für die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Manchmal sieht man das gar nicht. Manchmal fühlt man das gar nicht. Und dennoch ist der Herr da. Und Gott ist uns näher als die Luft, die wir atmen. Halleluja. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Morgen wird das Thema sein, Menschen, die Gott segnet. Und das bist du einer davon. Gott will dich segnen. Gott will dir begegnen. Gott will dich berühren. Gott will dir Gnade schenken. Gott will dir neue Kraft und Barmherzigkeit geben. Gott will uns begegnen. Wir sind hier, um Gott zu begegnen. Menschen, die Gott segnet. Und weißt du, ich habe ein Geheimnis. Wo ist der Ort, wo Gott die Menschen segnet? In der Wüste. In der Betonwüste Berlins. Da am Arbeitsplatz, wo du bist, in der Wüste. In der Wüste begegnet uns Gott. Und warum begegnet uns Gott in der Wüste? Das werde ich morgen erzählen und berichten, wie Gott einem begegnet. In der Wüste, in der Einöde, in der Einsamkeit. Da, wo du ganz allein bist, wo du nichts mehr hast, wo nichts mehr bleibt, wo dir alles genommen wird. Diese Wüste ist das, ist der Ort, wo Gott uns begegnet. Dann am Sonntag früh von der Wüste raus und finde die Fülle Gottes. Und die Fülle Gottes ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in Jesu Namen. Amen. So, dann lade ich dich noch ganz herzlich ein für die Gottesdienste mit Josef Hitchcock vom 28. und 29. März. Das ist also Dienstag und Mittwoch. Und er wird um 19 Uhr immer hier sein und mit uns mitteilen, das, was Gott auf sein Herz gelegt hat. Ich denke, er hat eine gute Botschaft und die sollten wir uns anhören. Ich weiß nicht, wie lange wir ihn haben werden. Wenn ich so denke an Billy, verstehst du, er ist gekommen, 26 oder mehr Jahre, regelmäßig, jedes Jahr mindestens zweimal kam er da. Und jetzt geht es nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen. Also wir sollten die Zeit auskaufen. Irgendwann geht es auch bei uns nicht mehr, dass wir nicht mehr in den Gottesdienst kommen können. Auch da werden wir aufgehalten. Dann kannst du vielleicht im Internet hören, im Fernsehen hören oder was weiß ich, wo du dann Gottes Wort hörst oder selber die Bibel lesen. Und manchmal kannst du nicht immer selbst mehr die Bibel lesen. Da bist du blind oder ja, verstehst nicht mehr oder was auch immer ist. Wir sollten die Zeit auskaufen, die Zeit, die Gott uns gibt. Brauchst du eine Begegnung Gottes oder Gottes Begegnung? Wir wollen hier ein paar Fragen nachgehen und denen möchte ich heute mit Gottes Hilfe nachgehen. Was muss ich tun, um Gott zu begegnen? Nummer 1. Was muss ich tun, um Gott zu begegnen? Wo treffe ich ihn? Das ist die zweite Frage, die mich bewegt. Wo ist er anzutreffen? Wo finde ich ihn? Wir werden morgen darüber sprechen in der Wüste, aber so weit wollen wir noch gar nicht fahren. Wir wollen hier in Deutschland bleiben. Wo wird Gott gefunden? Das ist die Frage, die ich da hier heute beschäftigen, mit dem ich mich heute beschäftigen werde. Und zwar, und dann als nächste Frage, die ich habe, wie sieht so eine Gottesbegegnung aus? Wenn du Gott begegnest, was passiert ist? Was geschieht ist? Überlebst du diese Gottesbegegnung? Viele Menschen haben es nicht überlebt. Die sind gestorben und ich werde nie vergessen, als wir in Frankfurt-Oder missioniert haben, dann ladet jemand ein, ich lade sie ein, kommen Sie zu Gott, möchten Sie zu Gott kommen oder möchten Sie in den Himmel kommen, schreien die Frau mitten auf der Straße auf, nein, ich will noch nicht sterben. Also wenn du Gott begegnen willst, musst du sterben, denn das ist der einzige Weg, um Gott zu begegnen. Solange du hier bist, wirst du Gott nur hören und sagen, vernehmen, aber erst wenn du im Koma bist, erst wenn du gestorben bist, erst wenn du scheintot bist, erst dann begegnest du Gott. Also wie sieht so eine Gottesbegegnung aus? Du wirst vielleicht schockiert sein, wenn ich das dann nachher dir erzähle, aber es ist sehr ernst. Dann bist du nicht mehr derselbe, du kannst nicht mehr derselbe bleiben. Da verändert sich unheimlich viel. Wenn Gott dir einmal begegnet, du bist nicht mehr derselbe. Dann gehst du anders nach Hause, wie du gekommen bist. So, wie sieht das Leben so aus, wenn Gott einem begegnet ist, wenn du ihn gefunden hast? Und welche Überraschungen warten auf mich, wenn ich Gott begegne? Was passiert mit mir, diese Gottesbegegnung? Wie sieht sie tatsächlich aus? Wir haben ja letzten Mittwoch gesprochen über die Begegnung mit Jesus, wo der Zachäus Jesus begegnet, da kommt, der Herr Jesus zieht in sein Haus ein und plötzlich ist nichts mehr das Gleiche. Der Peter muss weg, das Bild muss weg, das Kreuz muss weg, der Hufeisen muss weg, der ganze Hokuspokus muss verschwinden. Und so ich jemand betrogen habe, der kriegt schlechtes Gewissen. Wenn Gott uns begegnet, kriegen wir schlechtes Gewissen. Bin mir stimmt was nicht und dergleichen. Was sind so die Kennzeichen der Gottesbegegnung? Schau dir Geschichte von Zachäus an. Das sind die typischen Zeichen der Gottesbegegnung. Du fängst an aufzuräumen. Du fängst an, Dinge rauszuschmeißen. Das ist Revolution. Wenn Jesus einem begegnet, ist Revolution. Ist nichts mehr das Gleiche. Da beginnst du neu dein Leben zu gestalten, dich neu zu orientieren, neu zu lernen und so weiter. Du begegnest einem König, dem König des Universums, dem Herrn aller Herren. Da hörst du auf, Geizhals zu sein. Da wirst du freigebig, dann verschenkst du dich, dann willst du nichts mehr haben vom Leben, was von dieser Welt, denn die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Dieser Zachäus denkt drüber nach, wovon hat er noch gelebt, und den Rest nachher hat er noch seine Schulden bezahlt. Es ist am Schluss ist nichts mehr übrig geblieben. Wenn Gott dir begegnet, willst du Gott treffen, willst du Gott begegnen, willst du ihn erleben, überleg dir reiflich, ob du das willst. Denn es hat Konsequenzen. Es bleibt nicht ohne Folgen. Wenn Gott dir begegnet, da wird irgendwas passieren. Du brauchst was Wahres, was Echtes, was Bleibendes, was Göttliches. Willst du Gott begegnen? Da hört dieser ganze religiöse Rausch auf. Da kannst du nicht mehr, ja, ich glaube an Gott. Denn da vergeht einem vielleicht das Hören und Sehen. Wenn Gott einem begegnet, du bist nicht mehr der gleiche Mensch. Und dann merkst du plötzlich, Mensch, was mir die Leute alles bisher erzählt haben vom lieben Gott, das ist alles Lüge und Schwindel. Ich bin betrogen worden. Das war alles nur Trödler, was sie mir von Gott erzählt haben. Und das, ja, wenn du mit Jesus gehst, hast du keine Probleme. Im Gegenteil, da fangen erst die Probleme an. Wir werden belogen. Leute, lasst uns ganz ehrlich sein. Wir werden da von so vielen Gurus und Zauberer und Trickser und was weiß ich erzählt. Ja, glaub an Jesus und das ist so und so und so und so. Kein Mensch weiß, wie das aussieht, außer du und ich. Jeder für sich persönlich weiß, wie das Leben mit Gott aussieht. Es ist sehr kritisch. Es ist sehr schwierig. So, du merkst plötzlich, was ich bisher gelernt habe. So wie der Thomas von Aquin, als er dem Papst, die Dreieinigkeit ausgearbeitet hat und übergibt, fällt er in Ohnmacht. Und dann liegt er auf dem Boden, wie vom Gott erschlagen. Und als er aufsteht, dann sagt er, und das waren seine ersten und seine letzten großen Worte in der Öffentlichkeit, die festgehalten worden ist, alles ist Stroh. Wenn du Gott begegnest, merkst du, dass du alles, was du bisher gehört, gelesen und gedacht hast, alles ist nur Stroh. Gott ist ganz anders. Total anders. So, ich will dir nur schmackhaft machen, die Gottesbegegnung. Du brauchst was Echtes, was Bleibendes und nicht nur Stroh und nicht nur ein bisschen Grünzeug. Du brauchst was Echtes, was Bleibendes. Ich denke nur, so viele Menschen sind, wenn es um geistliche Dinge geht, blind. Ich denke an den Vater Isaac, den Abraham und Isaac und so weiter, als der dann seine Söhne segnet, er hört, das ist Jakob, aber die Haare und das alles sieht aus nach Esau. Verstehst du? Man betastet, man denkt, es ist so und es ist total anders. Und wir sind blind, wenn es um die Wahrheit geht. Und viele Menschen werden belogen und betrogen. Denk nur an die Segnung. Und er segnet dann den Falschen, dieser Isaac, der sich so verstellt hat. Und so Leute können sich so viel verstellen. Und die Rebekka, die kann gut kochen, der weiß genau, was das Geschmack von Isaac ist. Dieses Wildbrett, weißt du, so mag er mit ein bisschen Knoblauch und Zwiebel und das und das und das. Verstehst du? Und ein bisschen Peperoni. Ja. Und so viele Leute verstellen sich. Und man denkt, das ist die Wahrheit. Aber du musst die Wahrheit wirklich rausfinden. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit über Gott? Wir unterliegen oft der Täuschung. Weißt du, Esau und Jakob, das waren beide Zwillinge. Und Zwillinge sind manchmal so gleich, so ähnlich. Ich habe in Heilbronn mehrere Zwillingspaare in der Gemeinde gehabt und ich habe mich amüsiert, verstehst du? Die haben manchmal einander ausgetrickst. Ich wusste nur bei einigen, die haben Grübchen hier und der eine hat keine Grübchen und so weiter. Aber die haben ausgetrickst. Die haben sogar die Lehrer ausgetrickst. Die Anja war und das war, nein. Und der Lehrer hat tatsächlich geglaubt, oder die Lehrerin geglaubt, das war die andere. Zwillinge. Und so siehst, es gibt so viele Zwillinge, so viele Ähnlichkeiten. Auch das, was wir mit Gott erleben, gibt es so viele Ähnlichkeiten. Was ist die Wahrheit? Und du brauchst die Wahrheit, eine echte Begegnung mit Gott. Der Teufel verstellt sich auch, der spielt nämlich auch den Zwilling, den lieben Gott. Der verstellt sich auch und ich bin es. Ich werde nie vergessen, wir sind in Griechenland irgendwo und wir haben uns abgemacht, wie finde ich, wenn wir so von Stadt zu Stadt fahren, wie finden wir das richtige Hotel oder Pension? Dann haben wir immer so heilige Namen ausgedacht, die Maria, die Priscilla oder Thekla und so weiter. Und dann haben wir gesagt, dann sind wir in eine andere Ortschaft reingefahren, heute Nacht schlafen wir bei Maria. So, das Hotel, wo Maria heißt. Die heißen also so orthodoxe Namen, christliche Namen, Maria, also biblische Namen. Und wir fahren rein in der Stadt und da steht eine Puppe an der Straße und sagt, wir fragen, wo ist hier Hotel Maria? Dann sagt, für was braucht ihr das? Sagt, wir möchten heute Nacht übernachten. Und dann sagt, das kannst du auch bei mir. Und weißt du, unser Bruder, der dabei war, der war so fromm und sagt, ja, oh, das ist vom lieben Gott geschickt. Also der Puppe steht da, wir dürfen heute bei ihm schlafen. Das war die furchtbarste Nacht auf unserer gesamten Reise. Und unten war dann ein Puff, die ganze Nacht war laute Musik, das Wasser war dreckig, da war alles schmutzig und so weiter, Katastrophe. Aber er dachte, wir schlafen bei einem Pope, bei einem Heiligen. Und als wir morgens aufstehen, fahren wir über die Straße, nur laufen wir über die Straße, auf der anderen Seite ist Hotel Maria. Verstehst du, wir hatten nicht den gefragt, deshalb frag nicht, sondern geh nach deinem Gefühl, nach deinem Empfinden. Und das ist, was mich damals gelehrt hat. Wir sollen aufhören, so viel Unsinn zu fragen und den Puppe zu fragen. Wir sollen uns selbst fragen. Ist das richtig? Ist das der Platz? Und vielleicht lieber ein paar Meter weiterfahren und dann im richtigen Hotel übernachten. Und das war so picobello, so sauber, ganz anders. Und derselbe Puppe, der vorher an der Tür stand, der hat nachher die Flaschen da gesammelt, die Nacht gesoffen haben. Das ist, so kannst du dich täuschen. Der Teufel ist ein Täuscher. Der Teufel ist ein Täuscher und die Menschen werden enttäuscht. Er jubelt den Menschen was vor. Und du landest bei den Falschen. Sie sind Lügner und Betrüger. Und der Teufel arbeitet immer mit Verwechslungen. So fromm, so heilig, so christlich, so religiös. Weißt du, der Teufel arbeitet mit der Bibel, mit Bibelsprüchen, mit positivem Denken, mit Gesundheit, mit Befreiung und vielen anderen Dingen. Der Teufel stellt sich als Engel des Lichts, so steht es in der Bibel. Der Teufel kommt als Aufklärer. Denk nur an die Eva, unsere Großmutter. Die wurde betrogen. Die wurde betrogen. Ich weiß, ihr, der liebe Gott, gönnt es euch nicht, dass ihr so werdet wie Gott, dass ihr so über euch selbst hinauswächst, dass ihr die Welt versteht und so weiter. Du musst nur den Apfel da essen. Der wird so gleich gesund. So. Und du begeistert die Menschen, überrascht die Eva dann und so weiter. Und weißt du, die Eva wird überrascht. Stell dir mal vor, die Schlange spricht. Heute, du musst vorstellen, was sie dem Adam erzählt hat. Heute hat ein Tier mit mir gesprochen. Die Schlange. Dein Kater, dein Hund. Wenn der plötzlich mit dir redet, du bist baff. Wenn du in deiner Sprache redet, das macht klug. Das und so weiter. Und vielleicht hat die Schlange davon gefressen, dass sie so klug geworden ist. Nur nebenbei. Du suchst Gott und der Teufel überrascht dich. Und deshalb, du betest ehrlich, du rufst zu dem Herrn von ganzem Herzen und plötzlich kommt irgendwie etwas, da denkst du, als wenn ich gerufen hätte. Und das war nicht der Herr. Nicht alles, was so christlich klingt, nach einer Gebetserhörung sich anhört oder nach dem Wort Gottes sich anhört, ist von Gott. Pass auf. Plötzlich spricht das Tier. Plötzlich, bist du wie aus allen Wolken gefallen und kannst nicht fassen, bist überwältigt und sagst, wieso, woher weiß er das, dass es mein Problem so ist? Weißt du, dein Problem wird plötzlich angesprochen und sogar mit Namen genannt und sogar auf dem Finger wird darauf gezeigt und dein Name wird womöglich gerufen. Du bist also sichtlich bewegt und erstaunt, wieso denn das alles? Und du musst fragen, war es der Herr? Gewiss, ich weiß, der Herr ruft uns bei unserem Namen. Und wir sind seins. Das ist wahr. Aber gerade besonders in kritischen Momenten, da greift gerne der Teufel ein. In kritischen Momenten, also steigt er ein. Ich kann dir auch helfen. Ich werde nie vergessen. Ja, du kannst bei uns übernachten. Wir haben noch Platz. Oben ist noch ein Zimmer frei. Und noch zwei Zimmer. Wir brauchen ein zwei Zimmer gebraucht. So, denk drüber nach. Der Teufel ist ein Versteller, der ist ein Täuscher, ein Lügner. Er versucht die Nähe Gottes. Du sehnst dich nach der Nähe Gottes, deine Sehnsucht nach Gottes Nähe auszunutzen. Ganz raffiniert. Und das riecht nach Gott. Schmeckt nach Gott. Das hört sich nach Gott an. Das ist christlich. Das sind so viele gute Sprüche drin. Die sind sogar aus der Bibel. Eva war allein, als die Schlange kam. Als sie den Baum anguckte. Und der Teufel passt ganz genau auf, wenn du allein bist. Und Alleinsein ist sehr gefährlich. Einsamkeit, Alleinsein. So, wenn du mit Gott redest und dich mit dem Himmel beschäftigst, die Bibel liest, die Bibel studierst, Alleinsein ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Und darauf scheint der Teufel abgesehen und gewartet zu haben, als die Eva ganz allein am Baum war. Die Frucht ist wunderbar, das sieht doch gut aus, Mensch, dass wir da nicht von diesem Baum nicht essen dürfen. Eva versteht plötzlich die Tiersprache, wird sehr intelligent und schon allein die Gegenwart von diesem Baum macht einen klug. Und so kommt der Teufel. Ein Problem bei der Eva, warum die Eva gesündigt hat und nicht der Adam. Ich darf dir die Wahrheit sagen. Du solltest die Wahrheit wissen. Adam wusste aus erster Hand, ich darf nichts von diesem Baum nehmen. Eva wusste aus der zweiten Hand, aus der Überlieferung von Adam, was der Adam erzählt hat. Du, Fraule, wir dürfen von allen Bäumen essen, bloß von diesem einen Baum nicht. Und genau so ist es, was du aus zweiter Hand weißt, da wirst du verführt, da bringt der Teufel dich zu Fall. Du musst es immer aus erster Hand wissen, mein Gott existiert. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt aus erster Hand, nicht aus der Überlieferung. Nicht, was der Pfarrer sagt, nicht, was der Pastor sagt, nicht, was die Geschwister sagen, nicht, was die Gemeinde sagt, sondern ich weiß aus eigener Erfahrung. Ich habe selbst meine Finger verbrannt. Ich habe selbst mein Lehrgeld bezahlt. Verstehst du, aus erster Hand. Und es ist gefährlich, wenn du Gottes Erkenntnis, Gottes Erfahrung nur von anderen weiß, ja, der erzählt immer vom Himmel, der erzählt von der Herrlichkeit Gottes, der erzählt von dem und erzählt von dem. Nein, das musst du selber wissen. Ist es wahr oder nicht? Und solange du das nicht weißt, wirst du immer wieder fallen und Fehler machen. Ich denke jetzt nur als Beispiel. Ich verstehe eine Geschichte in der Bibel nicht. Das ist das goldene Kalb. Wie konnte der Priester Aaron, der gottgeweihte Mensch, der sogar der Prophet von Moses war, so ein gesegneter Mann Gottes, wie konnte er den Israeliten das goldene Kalb fabrizieren? Er hat das Kalb gegossen. Er hat gesagt, bringt hier alle eure Ohrspangen und Ohrringe und Nasenringe und Armringe und so weiter. Er hat das goldene Kalb gemacht. Wie konnte er? Moses hat Gott aus erster Hand gekannt. Aaron nur aus zweiter Hand. Das ist genau das Geheimnis. Das ist es. Aaron soll nur dein Prophet sein. Der soll nur plappern und erzählen und predigen und sagen, was der Moses ihm erzählt. Und alles, was du nur nachplapperst, auch dein Glaubensbekenntnis, ich glaube an Vater, Gott und so weiter, das muss deine persönliche Erfahrung sein. Gott ist mein Vater. Sonst tanzt du um das goldene Kalb nur. Als Aaron sah, dass Moses vom Berg nicht runterkommt, macht er einen Gott, damit das den Israeliten vorangeht. Ja, macht das, was das Volk will, was das Volk fordert. Und das sind die Priester Gottes. Und deshalb, ich warne euch, hört nicht auf die Priester, auf die Pastoren und die Prediger. Ihr müsst auch auf mich nicht hören. Ganz einfach, ich predige gegen mich selbst. Du brauchst deine eigene Gotteserfahrung. Deine eigene Gotteserfahrung. Verstehst du? Und der Priester macht das goldene Kalb. Was? Und deshalb, ich bin nicht böse auf die ganzen Pfaffen, Entschuldigung, ohne Pfarrer und Prediger und so weiter, die dumme Sachen erzählen. Die haben keine persönliche Gotteserfahrung zum größten Teil. Die haben es nur von der Uni, die haben es von irgendeinem Buch gelesen oder von Martin Luther übernommen oder vom Papst übernommen oder von wem auch immer. Deshalb verstehe ich, dass die auf verschiedene Hochzeiten tanzen, weil die meisten keine eigene Gotteserfahrung haben. Und wer keine eigene Gotteserfahrung hat, der macht überall mit. weil das ja nicht entschieden und ja, das, vielleicht sind sie doch richtig. So hat Moses die Gotteserfahrung gehabt, aber der Aaron nicht, der Bruder. Und so, weißt du, du darfst auch nicht alles aus der Bibel nehmen. Also, ja, der David, der Jeremia, der Petrus, der Paulus und so weiter. Du musst deine eigene Erfahrung haben. Nicht, was dir sagen, sondern du hast selbst erlebt, was der Paulus erzählt. Paulus sagt, ich habe es vom Herrn empfangen, als es ums Abendmahl ging. Du musst es selbst vom Herrn empfangen. Soll ich Zehnten geben oder nicht? Soll ich für Kranke beten oder nicht? Soll ich an Zeichen und Wunder glauben oder nicht? Das musst du selber wissen. So viele wissen nur, was im Talmud steht, was die Uni gelehrt hat, was der Koran sagt, was der Vatikan sagt, was die Veden sagen, diese Hindu-Bücher sagen. Dort stehen genau große Wahrheiten, genau die gleichen großen Wahrheiten, was wir auch in der Bibel haben. Nur ein paar hundert Jahre früher wurde das aufgeschrieben oder nicht. So, die ganzen mystischen Überlieferungen, die ganzen magischen Formeln und dergleichen, das musst du selber wissen. Ist das die Wahrheit? Ich provoziere und fordere heraus. Weißt du, nicht was das Kloster, was im Kloster ausgebrütet wurde. Nein, was hat der Heilige Geist dir überliefert und gebracht? Die ganzen religiösen Vorbeter und Vorredner und Vorsänger, wir müssen selber Gott entdecken. Du brauchst deine eigene Gotteserfahrung. So, jedes auf seine Art und Weise, so dass du sagen kannst später, oder wie Gott stellt sich vor, wenn ich so höre in der Bibel, im Alten Testament, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Jakobs, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott sowieso und so weiter. Das muss dein persönlicher Gott werden. Es nützt mir nichts, wenn ich sage, ich habe einen großen Vater, Abraham, der hat Gott erlebt, Gott hat ihn geführt, an der Hand genommen sogar und was weiß ich. Nein, du musst selbst erlebt haben. Isaak wurde ganz anders geführt. Der Gott, der Dasein, der Gott, dieser Ich Bin, führt jeden individuell. Ganz anders. Jeden persönlich. So. Wer Gott einmal erlebt hat, aus erster Hand, dem kann man kein X für Y vormachen. Und irgendwas erzählen, so und so. Die meisten Christen, die wir hier in Berlin, in Deutschland haben und im Westen überhaupt haben, sind so manipulierbar, so verführbar, die glauben jeden Quatsch und jeden Unsinn und alles, was da vorgegaukelt und erzählt wird, die prüfen das. Ja, das ist vom Herrn. Da gab es einen Prediger in England, nicht in England, in Amerika, der hat Geld gebraucht und weißt, was er gemacht hat zu Weihnachten? Hat Wunderkerzen verschickt. Eine rote Wunderkerze und eine grüne Wunderkerze. Und er hat gesagt, schickt mir Geld rüber, und schick mir deine Wunderkerze, deine grüne Wunderkerze, und ich werde für dich beten am Heiligabend und so weiter. Verstehst du? Geldeintreiber. Verstehst du? Und du brauchst das alles gar nicht. Wenn du an den Herrn Jesus glaubst, der Herr wird dich versorgen, und da brauchst du keine Wunderkerzen am Heiligabend. Und wer weiß, was er da macht? Wir haben hier in Basel mal den Benny Hinn gehabt. Benny Hinn hat massenweise Spenden eingesammelt und Umschläge. Und dann hat der Hausmeister sich beschwert. Da hat er gesagt, ich musste die ganzen Müllsäcke voll, diese ganzen Spenden, diese Gebetsanliegen und so weiter entsorgen in den Müll. Da wurden sie alles nur geleert. Das Geld hat man rausgenommen und das andere wurde in den Müll entsorgt. Und der Hausmeister, das ging durch die Presse. So arbeiten viele Evangelisten, du musst aufpassen. Gott ist kein Geldeintreiber. Gott ist ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, der Güte, des Trostes. So, lerne deinen Gott kennen. Und wenn du an Gott richtig glaubst, dann kann man dir kein X für Y und kein Y für X vormachen. Nur nebenbei. Satan ist ein Täuscher. Blinde Menschen werden getäuscht. Und sie leben als Getäusche. Ja, ich hab dem Bruder geschrieben, der soll für mich beten. Und passiert ist nichts. Du musst niemand schreiben. Gott ist in dir. Und er liest die Post in dir. In deinem Herzen. Gott ist ein Gott in dir. So, denk an Isaak. So viele Menschen sind blind. Isaak fühlte Jakobs Arme. Und dann Esaus Stimme und umgekehrt. Also, ich bin durcheinander. Warum viele Menschen durcheinander sind, ist, weil sie nicht mehr richtig sehen, sie sind blind. Judas konnte sich im Jüngerkreis der Apostel sich aufhalten, war nett. Was glaubst du, wie nett der Judas war? Der war der einzige Judäer im Kreis der Jünger. Die anderen waren alles Galiläer. und so. Ah, er verwaltet die Kasse, war sehr angenehm, sehr vertrauenswürdig. Wenn der Petrus zu ihm kam, ich brauche Schuhe, hat er Schuhe gekriegt, der hat ihn für ihn gesorgt und dergleichen. Und was hat er gemacht? Geld war sein großes Problem. Deshalb, du musst aufpassen, Gott ist nicht käuflich. Gott ist nicht manipulierbar. Gott ist nicht manipulierbar. Und weißt du, der Judas war so nah an dem Herrgott, an dem Heiland. Weißt du, er wollte sogar vor ihm in die Schüssel sein Brot tauchen. Und der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, das ist es, der mich verrät, hat der Herr Jesus gesagt. So, er wollte besser sein als der liebe Gott. Du musst aufpassen. Du musst nicht auf Leute, auf die Vorderleute dich orientieren, die vor dir sind, sondern du musst auf dich selber schauen, dass du den Herrn richtig ganz persönlich kennst. Kennst du Jesus? Das ist diese Botschaft, die ich diese Woche hier so mit beschäftige. Weißt du, und der Judas hat sich dann entpuppt als Satan, als Verräter. Und es ist gefährlich. Weißt du, wenn du solche Leute hast, die gar nicht so gut mit dir meinen, die tun so scheinheilig, so fromm. So. Und ja. Und hinterher merken sie, wie Churchill einmal gesagt hat, als er den Krieg angefangen hat und den Krieg bereut hat und gemerkt hat, was er Stalin alles vorhat, wir haben das falsche Schwein geschlachtet. Verstehst du? Wir haben uns mit der falschen Sache abgegeben. Das wollte er sagen. Wir haben uns, ja, in die falsche Richtung bewegt. Wir hätten eigentlich statt gegen Deutschland, gegen Russland kämpfen sollen. Das war sein Gedanke. Und so sind auch viele Menschen, die kämpfen in die falsche Richtung und wundern sich, wenn nachher der Schuss nach hinten geht und nachher Probleme haben, dass man dann 30, 40, 50 Jahre gegen den Osten kämpfen muss, die NATO gründen muss und vieles andere mehr. Diejenigen, die keine Offenbarung haben, sind Unwissende, Ahnungslose, die gehen mit der Masse, ach, das sind so schlimm, guck mal, was der alles macht. Jemand hat einmal gesagt, nur dumme Kälber suchen ihren Metzger selber. Nur dumme Kälber, die rennen und sagen, schlacht mich. Wir sollen aufhören, Menschen nachzulaufen, ihr Lieben. Wir sollen aufhören, Gemeinden nachzulaufen. Wir sollen uns auf den Herrn konzentrieren. Und das ist das Wesentliche, das Wichtigste. Die meisten schlafen und sind wie in einem Delirium. Ja, einfach, ja, es wird schon alles recht werden. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Aber so brav sind wir gar nicht, wenn du es genau hinguckst. Du glaubst gar nicht, was in einem drin steckt. Entschuldigung, in jedem von uns steckt ein Schweinehund, ein Adolf Hitler, ein Stalin, ein Mao Zedong und was weiß ich, welcher Kerl da. Weißt du, wir sollen vorsichtig sein. Weißt du, wir sollten einfach uns auf uns selbst konzentrieren. Auf uns selbst konzentrieren. Menschen sind blind für die geistigen Wahrheiten, sind oft umnachtet und sie glauben, das hilft mir und das wird mir helfen, das, wir sind richtig. Denk an den Pharisäer, der in der Bibel steht und da von dem Jesus erzählt, der betet, Gott, ich danke dir, dass ich nicht lüge, dass ich nicht stehle, dass ich nicht Ehe breche, dass ich niemand umbringe, dass ich nichts Böses mache. Und ich danke dir, Gott, dass ich auch nicht so schlimm bin wie da unten. Und dann geht er nach Hause und denkt, ich habe meine Pflicht getan, ich habe Gott angebetet, Gott muss mit mir zufrieden sein. Und er geht nach Hause und merkt nicht, er ist nicht gerechtfertigt, er ist der Alte geblieben, wer vorher war, da hat sich nichts verändert. Wenn du in der Gottesbegegnung bist, wenn du Gott begegnest, da verändert sich was. Bei dem Sünder, der schlug in sich, der sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Und weißt du, was da passierte? Er ging gerechtfertigt nach Hause. Der ging nach Hause, der wusste, meine Sünden sind vergeben. Ich bin zwar schlecht, und ich bleibe wahrscheinlich auch schlecht, bis ich sterbe. Aber Gott hat alles gut bei mir gemacht. Der Mensch muss herausfinden, bin ich Gott wirklich begegnet? Oder den Schein, weißt du, diese Religion, und die Religion täuscht uns. Die Religion ist das Schlimmste, was passieren kann. Man täuscht sich, man macht sich vor, Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Weißt du, das Danken ist nicht alles, ist nicht Weltende und nicht Weltanfang. Danken. Verstehst du, wir sollten fragen, was ist mit mir los? Passiert mit mir was? Verändert sich bei mir was? So viele Leute leben ihr Leben dahin und es plätschert das Leben. Wir haben eine interessante Geschichte in Markus Kapitel 5. Da fährt Jesus nach Gadara rüber. und will auf der Insel, will auf der anderen Seite vom See Genezareth missionieren und evangelisieren. Und dann kommt er auf einen Mann oder stößt auf einen Mann, diesen Besessenen aus Gadara, die konnten ihn nicht binden, sogar eiserne Ketten konnten ihn nicht halten, die hat er alles zerrissen, so viel Energie hat der Mann in sich gehabt. Und dann kommt Jesus, und als er dieser Mann Jesus sieht, wirft er sich vor Jesus nieder, und der Herr Jesus macht ihn frei. Und dann ist eine hochinteressante Frage, wir verstehen diese Stelle nicht. Weißt du, der Herr Jesus tötet keine Tiere. Der ist der Schöpfer des Lebens. Auch das Schwein ist von Gott. Auch das Schwein ist von Gott, glaub mir das. So, und dann fragen die Dämonen, als die dann ausgefahren sind, dürfen wir in die Schweine fahren? Und der Herr erlaubt es. Und diese Schweine stürzen in den Abhang hinunter. Denk an diese Geschichte. Die Schweine stürzen in den Abhang hinunter. Das Evangelium des Matthäus in Aramäisch, dort heißt es, da kommt dieser Bauer, der befreit wurde, dieser Schweinebauer, der befreit wurde. Das ging total anders. Dann sagte, und Herr, was mache ich jetzt mit diesen Schweinen? Dann sagte Herr, das sind ja deine Schweine. Du kannst schlachten, kannst Sülze draus machen, kannst machen, was du willst. Ja, aber Herr, ich möchte jetzt dir dienen. Und man wusste ja, die Juden essen kein Schweinefleisch und wollen nichts mit Schweinefleisch haben, zu tun haben. Und mit Schweine schon gar nichts. Ja, was soll ich machen? Ich möchte dir, Herr Jesus, nachfolgen. Mach, was du willst. Ja, darf ich die den Abhang hinunterstürzen oder hinunterjagen? Er war ja der Schweinebauer, dieser Besitzer der Schweine. Und das ist Bekehrung. Was Bekehrung ist, das ist ein radikaler Bruch. Weißt du, was er gemacht hat? Der hat alle Schweine runter, den Abhang, macht, was ihr wollt. Die anderen Leute können schlachten, die Schweine abfangen, wenn sie wollen, oder die können ersaufen, wenn sie wollen, von mir aus. Es sind meine Schweine. Und weißt du, was da passiert? Wenn zum Beispiel heute ein Pornoladenbesitzer sich bekehrt, weißt du, was er macht? Der gibt seinen Pornoladen auf und er wird diese ganzen wahren Artikel, die er verkauft hat, nicht irgendwo jetzt ins Museum stecken. Nein, die wird er vernichten, auf den Komposthaufen werfen. So ist es, wenn du dich bekehrst, wenn du dein Leben aufräumst, wenn du eine ganze Sache mit Jesus machst. Gottes Begegnung ist Brechen mit der Sünde. Zachäus brach mit der Sünde, mit seinem Geiz und Habgier. Und der Schweinebauer brach mit seiner Schweinerei. So dass nachher die anderen Schweinebauer an den Herrn Jesus rankamen und sagten, ja geh aus dieser Gegend, sonst haben wir gar keine Schweine mehr hier. Wenn es so weitergeht. Wenn du da weiter missionierst und Leute befreist von diesen ganzen Dämonen. So, warum viele Frommen nach ihrer Bekehrung oft psychisch krank werden oder kaputt bleiben oder sich nichts verändern oder manchmal sogar in der Psychiatrie landen und dergleichen. Da ist etwas dran. Sie brechen, sie geben ihre Sünden auf, sie bekehren sich, bekennen ihre Sünden Jesus, aber sie brechen nicht mit der Sünde. Die jagen die Schweine nicht in den Abhang runter. Die schmeißen den Pornoladen nicht in den Müll. Oder wo auch immer. Im Gegenteil, sie weiden weiter und füttern weiter diese armen Ferkel. Und dienen dort. Weißt du, wenn du frei werden willst, geheilt werden willst, Gott erleben willst, dass die Sache Gottes weiter in deinem Leben geht, musst du radikal werden. Nur Radikale gewinnen die Welt. Nur Radikale. In der Geschichte der vielen heiligen Menschen, die etwas mit Gott erlebt haben, ja, die haben eine ganz radikale Sache gemacht. Ihr Lebensstil verändert, die ganze Schweinerei aufgegeben, was es auch immer ist. Schweinerei, lassen wir mal das Wort Schweinerei hier gelten. Jesus ist nur deshalb rübergefahren, um diesen einen Mann zu helfen. Weißt du, es war schlimm. Es war schlimm. Dieser Mann wäre nie fertig geworden, wenn Jesus nicht in sein Leben getreten wäre und wenn er nicht so radikal gewesen wäre. Weißt du? Ach, die Ferkel sind so nett. So, weißt du, das ist Kringelschwänzchen. Und ach, lass doch die Tierchen leben. Nein. Er sagte, Schluss. Wenn du frei werden willst, Gott begegnen willst, musst du eine radikale Sache machen. Am Sonntag oder morgen werde ich auch darüber sprechen, die aus der Wüste kamen. Der Mann hier in Gadara, der trennte sich radikal von der ganzen Schweinerei. Er machte wirklich ernst in seinem Leben. Also, es nützt nichts, wenn du nur die Zigaretten wegschmeißt. Du musst auch die ganzen Utensilien und alles, was dazugehört, oder die Drogen, wenn du Drogen konsumierst, auch alles weg, fort. Und nicht nur das, du musst die ganze Gesellschaft meiden, wo das alles herkommt. Wo die Gesellschaft, die das alles verursacht. Du musst einen Ekel bekommen. Die Schweine stinken. Drogen stinken. Nikotin stinkt, das stinkt und das stinkt. Uns muss die Schnauze voll sein. Ich will damit nichts zu tun haben. Mit dem ganzen alten Wahnsinn, was mein Leben früher ausgemacht hat. Also, wir müssen die Dinge abgeben und mit der Sünde brechen. Und ich sage dir eines, der Geist kommt zurück. Wenn wir nicht mit dem Geist brechen, kommt der Geist wieder zurück. Der Geist kennt sich woanders nicht aus. Die Bibel sagt, es durchwandert wüste Städten und sucht, wo es bleiben könnte. Und plötzlich kommt es auf ganz süße, nette Art. Darf ich bei dir wieder einziehen? Oder wenn es nicht so geht, dann nimmt noch 7 andere, die noch schlimmer ist als er selbst. Die Bibel erzählt uns davon. Solange die Schweine nicht in den Abgrund runterfallen und es hörst, wie die dann mit dem Gejaule und Gegrunze da unten ankommen, solange bist du nicht frei. Kannst beten, so viel du willst. Solange wir nicht radikal den Bruch vollziehen. Weißt du, wir Menschen folgen immer dem Herdentrieb. Und das, was wir vorher waren, was wir vorher sind und so weiter. Und du kannst dich 10-mal bekehren. Wenn du nicht mit der Sünde brichst, wirst du nicht frei. Denn die Macht der Sünde ist stärker, als erst nur, Heiland, vergib mir meine Sünden. Denn du sitzt noch immer im falschen Zug. Du musst aus dem falschen Zug aussteigen. Du bist noch in der falschen Richtung. Du musst also mit der ganzen Fahrt brechen, mit diesem ganzen Lebensstil. Und Bekehrung ist mehr als nur Halleluja sagen und die Hand strecken oder was weiß ich, sich taufen lassen. Man muss das Gefängnis verlassen, aussteigen und dann nächsten Zug in der andere Richtung wieder zurück nach Hause zum Vater. So hat auch der Zachäus gemacht. Er hat konsequent mit der Sünde gebrochen. Und so ich jemanden betrogen habe, und so was ich falsch gemacht habe, egal was es ist, ich mache es wieder gut. Es ist hart, was ich sage. Wer nicht konsequent mit der Sünde bricht, wird nie frei. Kannst machen, was du willst. Kannst in eine Therapie gehen, Hühner die Eier ablesen und einsammeln und was weiß ich, was du sonst machst, im Garten buddeln. Du wirst nicht frei. Du musst radikal Schluss machen mit der ganzen Sauerei, mit dem alten Leben, mit der ganzen Schweinerei, wie dieser Bauer dort in Gardera. Viele Menschen, die beten und werden nicht gesund. Wie viele Hunderte, wenn nicht Tausende, sind hier durch unsere Gottesdienste gegangen, wie jemand gebetet hat. Und wenn ich viele angucke oder anrufe, viele sind schon krepiert, Entschuldigung. Und mit denen ist nicht besser geworden, ging es 3-4 Wochen gut. Bei den meisten ging es nach den Gebeten, nach der Segnung, nach dem Gottesdienst, ging es wunderbar. Was ist passiert? Sie haben mit der Krankheit nicht gebrochen, was es auch immer war. Denn die Krankheit ist nur eine Sprache des Körpers, ein Hilfeschrei der Seele. Du wirst nie gesund, nie siegreich, nie glücklich, nie erfolgreich, nie gesegnet, wenn du nicht mit der Sünde brichst. Sie gehen nach Hause und sündigen genauso weiter, hassen genauso weiter, sind weiter unversöhnlich, stehen die Leute nicht aus, vergeben den Leuten nicht. Weißt du, man bleibt im Spinnennetz weiter. Weißt du, wenn so eine Fliege, hast du schon mal eine Fliege beobachtet im Spinnennetz? Je mehr sie sich bewegt und sich wehrt und so weiter, desto mehr wird sie eingebuddelt. Und die Spinne sitzt da und sagt, naja, lass doch. Weißt du, lass doch. Du ringst dich müde und kämpfst dich zu Tode, bist erschöpft am Schluss und sagst auf, ich geb's auf. Und das ist, warum Menschen nicht frei werden. Warum sie nicht frei werden. Sie werden weiter versklavt, noch viel schlimmer. Und irgendwann mal geben sie den Geist auf, weil es nicht mehr geht, weil es nicht mehr läuft. Resignierst, ja, ich habe schon alles probiert. Da, weißt du, so viele Leute, die hier, ich denke an manche, die mir gerade so einfallen. Weißt du, die lassen sie mit sich beten und gehen zum Gesund- oder Geistheiler. Und weiter bei den Esoterikern und Spiritisten und Okkultisten und schlucken ihre Tabletten und machen das, was sie sind. Die sollen vielleicht zum Arzt gehen, von mir aus. Und die sollen lieber vernünftig leben. Aber nein, die sind nicht, ja, dieser Geistheiler in der Schweiz oder jemand, der sogar nach der Ukraine gefahren sind, in Russland, irgendwo da, was weiß ich, da um Hilfe gesucht, lässt sich bei uns segnen und fährt nach Russland oder Ukraine. Und dann wundert man sich, wenn man nicht gesund wird, du wirst nicht gesund, auch nicht in 100 Jahren. Das ist alles Selbstbetrug. Weißt du, man will Gott begegnen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, steht in meiner Bibel. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und in dem Moment, wo wir andere Götter haben, geht's schief. Geht's schief. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und Gott erlaubt nicht, dass du dein Glück, deinen Frieden mit noch jemand anderem teilst. Entweder er oder niemand. So, wer nicht konsequent mit der Sünde, mit dem Übel, dem Bösen, der Schlechtigkeit, der Sauerei nicht bricht, der wird nie frei. Der lebt lebensgefährlich sogar. Der lebt sogar lebensgefährlich. Weißt du, nur einmal bekehrt sein, oder zweimal, oder sogar zehnmal, reicht nicht aus. Du musst mit der Sünde brechen, mit dem Übel brechen. Das, was das Übel verursacht hat, oder die Ursache des Übels ist, nicht nur wegschauen. Also ich will damit nichts zu tun haben. Aber das Übel bleibt, auch wenn du wegschaust. Der Misthaufen bleibt. Die Schweine bleiben. Der Urheber des Problems bleibt. Wir müssen also die Wurzelbehandlung machen. Die Wurzelbehandlung. Und wer nur so wegguckt, der hat die Wahrheit nicht verstanden. Was ist die Wahrheit? Das Problem kommt wieder zurück. Und zwar ganz massiv. Das haut einen dann um. Der Teufel lässt dich nur für eine kurze Zeit los. Sogar den Herrn Jesus hat er nur für eine kurze Zeit losgelassen. Stell dir mal vor. Der kam immer wieder. Der kam immer wieder. Der Bekehrte will nur gute Nachrichten hören. Oh, der Herr ist so gut, so wunderbar. Aber die gute Nachricht, die ich habe, ist, brich mit der Sünde. Brich mit der Sünde. Die meisten wollen das nicht wahrhaben, was das alles ist. Zachäus hat das getan. Und Zachäus, von dem heißt es, in diesem Hause ist Heil widerfahren. Halleluja. Preis dem Herrn. Als Kaiser Hadrian, der römische Kaiser, Britannien eroberte oder erobern wollte, ist er rübergefahren über den Kanal auf die andere Seite und dann hat er etwas getan, was alle Christen tun sollten, wenn sie ein neues Leben beginnen wollen. Hadrian hat alle Schiffe angezündet oder anzünden lassen. So, es gibt kein Zurück mehr. Jetzt müssen wir nur noch vorwärts nach Schottland. Und so kamen sie. So haben sie das Land erobert. Also gnadenlos. Du musst die Schiffe vernichten, die Brücken abbrechen. Das ist radikal, aber es ist so. Sonst irgendwann, wenn es nicht mehr so läuft, wenn es nicht mehr so ist und wenn es Probleme kommen, ach, wir haben noch einen Dampfer, wir kommen schnell zurück. Wenn du siegreich leben willst, musst du alle alten Brücken abbrechen. Zu deinem früheren alten Leben, zum Okkulten, zur Sucht, zu den ganzen Schweinen, so wie dieser Bauer hier, Markus 5. Du musst sie alle ertränken. Und erst wenn das letzte Schwein ertränkt ist, dann bist du frei. Erst wird das letzte Schwein. Und du musst die Erlaubnis geben, dass die Schweine runtergejagt werden und ertränkt werden. Deine Götzen, die müssen zuerst zerstört werden, bevor du Sieg hast. Denk an Gideon. Was hat der Gideon getan? Als Gott ihn berufen hatte, zu diesem großen Streiter gegen die Midianiter anzugehen, das erste, was er getan hat, die Hausgötzen seines Vaters zerstört. Wer hat das gemacht? Der Gideon, der kleine Junge da. Verstehst? Und erst dann konnte der Sieg kommen, erst wenn die Götzen zerstört sind. Erst dann gibt Gott Gnade. Erst dann gibt Gott Erbarmen. Erst dann gibt Gott Heilung. Sonst macht Gott nicht mit. Sonst kannst du dich zu Tode beten. Passiert nichts. Solange die Götzen nicht abgehackt sind, zerstört sind, solange die Brücken nicht abgebrochen sind. Du musst aufhören, also nur, ja, ich höre keine schlechten Nachrichten. Nein, du solltest auch gute Informationen ausstrahlen. Ich habe alles getan, Herr, was du wolltest. Der Kapitän von dem Kreuzfahrtschiff Costa Concordia, ihr habt ja das alles in den Nachrichten mitbekommen, den Seitenschlag da bekommen hat, gestrandet ist in den 10 Endnachrichten, kam, dass bei dem Crash, als der Crash noch passiert und das Schiff schon gesenkt hat und schon Wasser in das Schiff reinkam, dann sagt der Kapitän, bring mir einen Diener, was zu essen. Verstehst du? Der wollte noch, verstehst du, das Schiff geht unter und er lässt sich noch bedienen und vom Koch noch Essen bringen. Und schon die Motorräume, die waren unter Wasser und so weiter. Der ist, anstatt dass er die Leute rettet und den Leuten Befehle gibt, dass sie das Schiff verlassen sollen. Und dieser Kapitän Schettino, so hieß er, glaube ich, der ist, das Schiff sinkt und er ist so verharmlos, alles, das ist alles nicht so schlimm. Geschwister, wir verharmlosen oft unsere Situation. Die ist schlimmer, als wir denken. Die ist schlimmer, als wir denken. Das Wasser steht bei manchen bis zum Hals schon. Und dann geben sie noch große Partys. Ja? Da hüpfen und tanzen sie und was weiß ich, jodeln und jauchzen. Und die sind kurz beim Untergehen. Wer die kommenden Krisen nicht erkennt, die Welt ist kurz am Ende. Wir stehen am Auslauf der Geschichte. Jesus kommt bald wieder. Und weißt du, wir feiern weiter. Denk an die Zeit von Noah. Weißt du, Noah geht mit seiner Familie in der Arche, nur noch 7 Tage warten sie noch und so weiter. Aber die Welt, ach, der spinnt doch, der übertreibt das alles. Du, wir übertreiben gar nichts. Im Gegenteil, wir untertreiben noch dazu. Weil wir ja die Menschen so lieben. In meiner Bibel heißt es, schicke dich deinem Gott zu begegnen. Und mein Thema ist, begegne deinem Gott. Erkenne die Stunde. Und es gibt eine Situation, die mir hilft. Ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber mir hilft es auf jeden Fall. Bedenke, Mensch, dass du sterblich bist. Bedenke, dass du sterblich bist. Alles hat mal ein Ende. Und was würdest du tun, wenn du wüsstest, morgen werde ich abberufen oder heute Nacht? Verstehst? Da würdest du sofort den noch anrufen, dann noch einen Brief schreiben, dann noch eine Nachricht machen oder da würdest du noch ein paar schöne Stunden machen. Du würdest irgendetwas machen, wenn du wüsstest, morgen ist mein Leben zu Ende oder heute Nacht. In der Bibel haben wir eine Geschichte von diesem reichen Kornbauer. Der hat gehamstert und er plant und sagt, ich werde Scheunen bauen, vergrößern die Sache und. Und dann sagt eine Stimme, und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Manch einer eifert immer noch, obwohl er weiß, wir sind beim Untergehen. Und dann machen sie noch Großputz auf der Titanic. Du brauchst eine Gottesbegegnung. Und zwar sofort. Jetzt. Heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Die Macht der Sünde muss gebrochen werden. Und frag dich, was hält mich noch auf? In der Bibel haben wir einen jungen Mann, der kommt zu Jesus, schön gerade, und steht vor dem Herrn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Dann sagt der Herr Jesus ganz einfach, junger Mann, halte die Gebote. Ja, welche Gebote? Ehre Vater und Mutter. Das mache ich. Das mache ich von ganzem Herzen. Und dann sieht er dein Ring, auf den Finger, so beringt und was weiß ich, wie er da aussah. Früher trug man den Schmuck am Körper. Und dann sagt er, Jüngling, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, komm und folge mir nach. Und von dem heißt es, und er ging traurig davon. Er ging traurig davon. Und dann sagt Jesus, es ist schwer, Menschen, reichen Menschen, die so viel haben, an so viel hängen, ins Reich Gottes zu kommen. Geld kann eine Macht sein, die einen versklavt, obwohl du dann es nur eigentlich bedrucktes Papier ist. Die Macht der Sünde muss gebrochen werden. Du musst sie loslassen. Es ist keine Sünde, Geld zu haben, Schmuck zu haben oder was weiß ich, große Güter zu haben. Aber wenn das Herz dran hängt, das ist das große Übel. In Sprüche 28, Vers 13, da heißt es, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Weißt du, wir sollen einfach frei sein und sagen, das ist mit mir los, das ist mein Problem. Wir sollten mit der Sünde brechen. Es ist einfach, einfach die Sünde bekennen und loslassen. Willst du Gott begegnen? In Sirach, das ist in den Apokryphen bei euch, Sirach 32, Vers 17, da heißt es, ein Sünder lässt sich nicht zurechtweisen und findet Gründe, wie er sich ausreden kann und wie er sie braucht. Verstehst? Das ist ein Sünder. Wie er es braucht. Der Teufel erlaubt dir, dass du dich bekehrst. Der Teufel hat nichts gegen Bekehrung. Er ist ja ein frommer Teufel. Verstehst? Jeder Teufel ist fromm. Muss fromm sein, denn er kommt ja vom Himmel. So, er hat nichts dagegen, dass du bekehrst. Aber er hat was dagegen, wenn du mit der Sünde brichst. Das ist vom Übel. Verstehst? Stell mal vor, du vergibst, verkaufst alles, du gibst alles her. Der ist verrückt, der spinnt. Verstehst? Der spinnt. Wenn er sich bekehrt, sich in die Kirche eintragen lässt, in der Kirche Mitglied wird irgendwo, hat der Teufel nichts dagegen. Er ist ja auch überall Mitglied. Und macht überall mit. Aber er will verhindern, dass du mit der Sünde brichst. So wie diese Kinder Israels. Moses zu den Pharao geht, lass mein Volk ziehen. Er sagt, gut, ihr könnt gehen. Die Männer gehen, aber die Frauen und Kinder bleiben hier. Verstehst du? Und dann sagt er, nein, auch die Frauen und die Männer, alles Menschliche, die gehen mit. Dann sagt Pharao, ja, ja, ihr könnt gehen. Aber die Schafe bleiben hier, die Hüter bleiben hier. Das bleibt hier, das Kleinvieh bleibt hier. Das bleibt alles hier. Nein, sagt er, keine Klaue soll zurückbleiben. Die gehen alle raus. Und Gott will, dass wir konsequent mit dem Pharao brechen. Und du wirst mit dem Pharao, den Pharao nie los, außer 10 Plagen. Die 10 Plagen werden kommen, an denen kommst, wirst du nicht vorbei. Es ist, dein Gott will dich richtig rausholen, denn der Teufel möchte immer ein Pfandrecht zurückbehalten. Immer zum Pfandrecht. Deine Kinder bleiben zurück. Nein, keine Klaue. Nichts bleibt zurück. Nicht einmal ein Ziegelstein. Und ich möchte hier sagen, also wenn wir frei werden möchten, müssen wir radikal sein und Satans Dienste kündigen und sagen, Pharao, rutsch mit dem Puckel runter, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich breche jetzt mit deiner Macht. Koste, was es wolle. Du schaffst es nicht, aber der liebe Gott soll dir helfen. Du schaffst nicht, mit dem Pharao anzulegen und mit ihm fertig zu werden, aber der Herr wird mit dem Pharao fertig. Und wie ist Gott mit Pharao fertig geworden, als er hier die Kinder Israel rausführte? Du musst bewusst, und jetzt komme ich zu einem Punkt, was mich beschäftigt, du musst dich bewusst von okkulten Sünden trennen. Da, wo du Satans Dienst in Anspruch genommen hast, Wahrsagerei, Horoskop, Gesundbeterei, was auch immer ist, weißt du, du musst Satans Dienste kündigen und Gott bekennen und sagen, hier habe ich mich vom Teufel bedienen und servieren lassen. Vom positiven Denken. Gottes Wort ist positiv, aber da gibt es so viele Leute, die blicken da nicht durch, weil sind alles nette Tierchen. Positive Denken. Die Bibel ist grundsätzlich positiv, aber das ganze positive Denken ohne Gott ist satanisch. Ist Voodoo-Zauber, ist Hexerei. Entschuldigung, aber was ist es? Weißt du, du musst sagen, wo du bei Reiki warst und wo du Toten befragt hast und wo du irgendwelche Magieformeln runtergeleiert hast, egal wie sie auch geheißen haben, alles, was du, wo du mitgemacht hast, weißt du, der Teufel weiß, ja, ich habe dem gedient, ich habe dem geholfen, ich habe Anrecht bei dir. Und der Teufel hat bei vielen Menschen Anrecht. Und wir sehen das an der gestörten Persönlichkeit bei vielen Menschen, an der Psyche, dass sie unglücklich sind. Du kannst geheilt werden, aber erst, wenn die Schweine unten sind, ersoffen, in den Abgrund. Erst dann. Und du solltest alles tun, dein Leben durchforschen. Wo bin ich irgendwo noch schuldig? Der Teufel weiß ganz genau, wo du Kredit genommen hast bei ihm. Und du wirst erst frei. Früher war das so, heute ist das nicht mehr so, aber früher war es so, wenn ein junges Mädchen macht Führerschein mit 18, mit 19 kauft das Auto, aber sie hat nicht das Geld, das Kleingeld dazu, da geht sie zu der Bank und die Bank gibt ihr Kredit. Und so weiter. Und dann heiratet sie einen jungen Mann und der sagt, ich möchte alle deine Schulden bezahlen, aber du musst sagen, wo du Schulden hast. Und so ist es auch im Geistlichen. Du musst dem Heiland sagen, wo du Schulden hast, wo du schuldig geworden bist. Der Herr Jesus möchte alle deine Schulden bezahlen, radikal. Der möchte nicht, dass du irgendwelche Schulden hast, aber du musst sagen, da und dort und dort. Wenn du so weitermachst, verstehst du, irgendwann kommt die Bank und dann verpfändet sie dich. Die interessiert nicht, ob du jetzt Christ heißt. Die interessiert Bank überhaupt nicht. Du musst deine Schweine ertränken, deine Konten offenlegen und sagen so und so. Gib dem Argen keinen Raum, steht in der Bibel. Keine Einfallstore. Juden unterhalten, zwei Juden gehen den Weg und die unterhalten sich über Gott und Teufel und die Welt. Und dann fragt der eine Jude den anderen Rabbiner, sind alles beide Rabbiner, fragt, kannst du sagen, wie kam der Teufel in die Arche? Wie hat der Teufel überhaupt überlebt die Sintflut? Wie hat der Teufel überhaupt die Sintflut überlebt? Und die diskutieren hin und her, wie hat der Teufel die Sintflut überlebt? Eigentlich sollte er auch ersaufen. Aber der hat überlebt. Den gibt es heute noch. Und kaum ist die Sintflut vorbei, ist er nur besoffen. Verstehst du? Das war der erste große Fall, eigentlich die Verführung Satans. Wie hat der Teufel die Sintflut überlebt? Dann sagt der eine, ich weiß es, ich glaube das, ich komme drauf, da war der Esel da, der Esel ist schuld, dass der Teufel überlebt hat. Der Esel war so störrisch und ging nicht und dann gibt er nur so einen Klaps dem Esel auf den Hintern, du alter Teufel, geh in die Arche. Und er war drin. Weißt du, klingt lustig. Klingt wie ein Witz und ist vielleicht auch ein Witz. Aber unsere Worte, wir wundern uns über unsere Worte, du alter Teufel. Und schon ist der Teufel da. Tolstoi erzählt eine schöne Geschichte. Weißt du, der Bauer hat den Teufel rausgeworfen. Sondern immer Teufel und Bauer. Das ist beim Tolstoi immer die Geschichte. Der Teufel wurde rausgeworfen. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Du hast mir so viel Schaden angerichtet. Und. Und der Teufel ist gegangen. Nach einem Jahr kommt er wieder. Dann sagt der Bauer, Entschuldigung, es ist kalt draußen. Ich habe unter der Couch meinen Handschuh dort gelassen. Ich möchte meinen Handschuh abholen. Einen habe ich hier und du wirst sehen, der andere Handschuh liegt da unten. Und was hat der Teufel gemacht? Der hat den anderen Handschuh geholt und wieder einen anderen Handschuh wieder drunter gelassen. Und so, damit er immer wieder mal kommen kann. Und du musst aufpassen, dass der Teufel nicht bei dir irgendwo einen Handschuh zurückgelassen hat unter der Couch oder im Bett. Oder was ich sonst noch wo. Verstehst? Aufräumen, ein radikaler Aufräumen, diese radikale Kur. Wir müssen also radikal sein. Wenn wir Frieden mit Gott haben möchten und den Teufel loshaben möchten, wir müssen radikal handeln. Apostelgeschichte 19, ich will das ganz kurz streifen hier. In Ephesus ist eine große Erweckung ausgebrochen. Und als Paulus dann in die Gemeinde kommt und die Leute anguckt, die Männer, die dort sind, die sind getauft gewesen, das waren gläubige Juden, das waren wirklich, ja, die haben an Jesus geglaubt. Aber die haben ein Problem gehabt, die haben den Heiligen Geist nicht gehabt. Aber das ist nicht das Problem, dass sie keinen Heiligen Geist hatten. Der hat noch was anderes. Der hat einen Haufen Zauberbücher. Eine ganze Menge Zauberbücher. Und das war das Problem. Apostelgeschichte 19. Und es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren dort und bekannten und verkündigten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert gewesen wären. Und du musst überlegen, damals war so ein Buch, nicht so für Taschenbuch, für Apfel und Ei. Nein, das waren Papyrusrollen. Das war teuer, das war wertvoll, das war ein Vermögen. Und so weiter. Und haben das verbrannt und sie haben berechnet. Du siehst also, sie haben berechnet und es Und sie kamen auf eine Summe von 50.000 Silbergroschen. Überleg einmal. 50.000 Silbergroschen. So viele Zauberbücher hatten sich angesammelt. Deshalb kein Wunder, dass sie keinen Heiligen Geist hatten. Die haben Okkultismus verschlungen. Ja, das klingt sehr gut. Positive Botschaften und so weiter. Das ist auch eine Wahrheit. Wir haben da gestern, am Mittwoch oder irgendwo gehabt, da hat eine Frau aus einem Kasten, was wir auf der Straße oft so sind, wo andere Bücher abgeben, ich würde euch raten, gebt keine okkulte Bücher in so Kassen, schmeißt in den Müll, zerreißt es einmal, dann sind sie gut aufgehoben. Dann kommt sie, ich wollte das Buch ihr abnehmen, aber sie sagt, weißt du, ich werde niemand vergewaltigen, dass jemand das Buch abnehme. Weißt du, von einer okkulten Frau, die ja so irgendwo in New Age verstrickt ist vom Namen her, was ich vom Namen her wusste und kannte. Nein, aber das sind so gute Gedanken drin. Der Teufel hat auch gute Gedanken. Wunderbare Gedanken hat er sogar. Und hat das Buch eingesteckt und mitgenommen. Deshalb, wir dürfen nicht Bücher irgendwo abgeben. Wir müssen okkulte Zauberbücher verbrennen, so wie die Epheser das gemacht haben. Auch wenn die Leute sagen, das ist ja, Nazitum, verstehst du? Wir müssen radikal sein. Mit dem Teufel ist nicht zu spaßen. Ja, 50.000 Silbergroschen. Und jetzt lest mal weiter. Und so breitet sich das Wort Gottes durch die Kraft des Herrn aus, war mächtig und so weiter. Also, dann hat man Erweckung. Erweckung kommt, wenn wir radikal sind. Wenn wir die ganzen Zauberbücher verbrennen, die Zauberbücher sind. Und nicht aufheben. Ja, das ist, und sogar weitergeben. Was glaubst du? Sehen wir, wie viele Bücher haben wir raus? Wir haben ja in der alten Gemeinde einfach den Leuten die Sachen abgenommen, wenn es nicht gut war. Und was sie da angesammelt hat, wir haben säckeweise Bücher in den Müll geschmissen. Säckeweise. Das waren gute Bücher, teure Bücher zum Teil sogar. Verstehst du, 120 Euro, kriegst du es gar nicht. Aber alles in den Müll. Dort sind sie gut aufgehoben. Wir haben sogar in unserer Gemeinde mal, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, wir haben Bücherverbrennung auch mal gemacht. In der Gemeinde, verstehst du? All die Bücher, die nichts so sind. Weißt du, wir haben so unsere große Bratpfanne gehabt. Und wir Würstchen bratet. Und dort haben wir diese Dinge, einfach das Zeug verbrannt, symbolisch. Verstehst du, symbolisch? Der Teufel soll wissen, wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Der Teufel kommt als Intellektueller, als ein besonderes. Weißt du, was gibt es? Es gibt entweder Wort Gottes oder nichts. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. So, und das Wort Gottes breitete sich aus. Plötzlich funktioniert die Bibel. Wenn wir uns radikal von dem ganzen Zauber trennen, ist kaum zu glauben. Weißt du, die getauften Jünger, die hielten noch fest an okkulten Sachen. Für 50.000 Silbergroschen Bücher besitzen sie. Und dann, weißt du, die Kinder lesen, selbst wenn sie das selbst nicht lesen. Die Kinder lesen, die Besucher lesen. Was habt ihr da noch? Du kannst getauft sein, dich zur Gemeinde halten, dich zum Pastor halten und so weiter. Und ein Zauberer sein. Denk an Simon den Zauberer. Der hielt sich an Philippus, hielt große Stücke von der Gemeinde, hat sogar Reklame gemacht. Und der Teufel macht Reklame für die Gemeinde. Glaubt mir das. Denk an das Weibstück, Entschuldigung, in Philippi. Diese Frau dort, diese Wahrsagerin, ruft auf die Straße, Leute, das sind Männer Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. Und was macht Paulus? Ja, das erste Mal gut. Weißt du, unser einer würde sagen, guck mal, sogar die sagt es, die hat Ahnung. Und diese Wahrsagerin, die sagt, dass wir Männer Gottes sind, die anerkennt uns sogar. Und irgendwann war es ihm zuwider, packt sie am Schopf und sagt, du unreiner Geist, fahr aus. Und plötzlich war da bei ihr die Spucke weg. Das Wahrsagen hat aufgehört, aber Paulus hat Probleme gekriegt. Deswegen, weil die Geschäftsleute nicht kein Geschäft mehr machen. Du siehst, der Teufel ist hinterm Geschäft her. Der will nur Geschäft machen. Wir müssen mit der Sünde brechen. Es kann sein, dass 3 Tage und etliche Tage, heißt es, hat sie so ausgerufen, das sind Männer Gottes, die müssen unbedingt hören. Und hier die Epheser, als sie ihre Zauberbücher verbrannten, das Wort Gottes breitete sich so stark aus, dass Paulus sogar die Taschentücher genommen hat zur Heilung. Da musste er nicht mal die Hände auflegen, sind die Leute geheilt worden. Nur nebenbei. Kein Wunder, dass viele bis heute noch nicht den Heiligen Geist haben, dass viele noch nicht weiterkommen und wachsen im Herrn, dass viele keine Fortschritte machen, kein Siegesleben haben. Ich werde nie vergessen, ich predige in Heilbronn, in einer Evangelisation, und wir haben Heilungsgottesdienste, und da ist ein Mann, der kommt immer wieder nach vorne zum Gebet, sehr frommer. Meistens sind die Frommen kränker als die Ungläubigen. Nebenbei nur. So sind kränker. Da kommt er und sogar, eines Tages kommt er sogar mit dem Stock zu mir in der Gemeinde und sagt, Bruder, was ist mit dir passiert? Ja, mir geht's jeden Tag schlechter. Je mehr ich bete, desto schlechter geht's mir. Kannst mich mal besuchen? Oh, ich muss mit dir aussprechen. Vielleicht stimmt bei mir was nicht und. Ich komme nach Hause. Und, weißt du, eigentlich zu Hause, ganz normal, seine ganze Wohnung. Dann sagt er, weißt du, vor allem, die Schmerzen kommen nachts, wenn ich schlafe. Er sagt, gut, die Schmerzen kommen nachts, wenn du schläfst. Weißt du, man muss der Sache auf den Grund gehen, woher kommt das? Und dann sehe ich so eine Kiste unterm Bett, denke ich, lieber Bruder, was soll die Kiste? Ja, das habe ich teuer bezahlt. Das sollte die ganzen magnetischen Ströme von mir fernhalten. Verstehst du? Und so weiter, wären also, was weiß ich, was da alles drin ist. Er hat gesagt, das ist Hokus Pokus, lass das Hokus Pokus, denn seit wann bist du krank? Ja, am schlimmsten ist das, nachdem ich den Kasten da zu Hause unter das Bett geschoben habe. Und ich habe den Kasten aufgemacht. Was glaubst du, wie der mir widerstanden ist? Der musste mir aber die Erlaubnis geben, den Kasten aufzumachen. Haben Schraubenzieher genommen und aufgebrochen. Und weißt du, was da drin gewesen ist? Nur Kupferdrähte so hin und her gewickelt. Verstehst du? Und das soll das ganze Magnetismus und das ganze dummes Zeug von seinem Körper fernhalten. Irgendwo von einem Geistheiler oder was weiß ich, so Spiritisten. Und jetzt passiert, pass auf, was da passiert. Er sagt, bist du bereit? Das müssen wir vernichten. Das müssen wir rausschmeißen. Das wurde ihm so gepredigt. Das muss also ein radikaler Schlussstrich gezogen werden. Ja, aber Bruder, ich habe so viel Geld bezahlt. Kann man das Metall nicht verkaufen? Er hat gesagt, nee, das schmeißen wir weg. Kupfer ist teuer zwar, das weiß ich, aber das kommt alles in den Müll. Bist du bereit? Und dann der Müllabfuhr abgegeben. Entsorgung weggefahren. Vielleicht so 4 Wochen später, da kommt ein Gottesdienst, springt und sagt, du, mir geht's blendend. Wir müssen mit der Sünde brechen, wenn wir gesund werden wollen. Mit jedem Zauber, mit jeder Besprechung, mit jeder Wahrsagerei. Weißt du? Für auch die Wahrsager, die sagen das und das und das und das. Oh, da hören deine Linien auf. Nein, da fangen meine Linien erst an. Der Heilige Geist will uns bei uns aufräumen. Und es ist so schwer. Es ist so schwer, du glaubst gar nicht, wenn irgendwo was okkult ist, dass du das auf dem Kopf rausbekommst. Ist unmöglich, fast unmöglich. Es sei denn, der Heilige Geist gibt dir Blackout. Du glaubst gar nicht, was alles so in den frommen Häusern los ist. Was da alles so los ist. Könnt ihr euch Geschichten erzählen? Du machst ja einen Besuch bei jemand, eine Schwester in Heilbronn, die schläft in der Küche. Also Schwester, hast du kein Schlafzimmer? Nee, hat gesagt, ich kann im Schlafzimmer nicht schlafen. Und ich kann mich dort nicht mal aufhalten. Also wie kommst du da drauf, auf dieses blöde Zeug, dass du jetzt in der Küche schläfst und das Bett nicht mal gerade in der Küche, verstehst du, wenn es wenigstens gerade hingestellt hätte in der Küche, so komisch schräg, dann sagt er, weißt du, mit einer Wünschelrute wurde alles ausgerichtet und so weiter und alles ist, überall sind Wasseradern und was weiß ich, was alles ist, nur hier in der Küche ist alles strahlungsfreier Raum und so. Aber ich sage, gut, ich mache eine Wette. Ich bestelle jetzt auch mal einen Routengänger für dich. Und ich gebe 50 Euro, der hat er gekostet, 50 oder D-Mark, damals war noch D-Mark, gebe ich 50 D-Mark und ich bestelle jetzt einen Routengänger und der soll alles ausdeichseln. Und wir stellen die Betten, das Bett alles ganz normal, wie es normalerweise sich hingehört. Und so weiter. Weißt du, was er da macht? Der geht mit seiner Wünschelrute durch die ganze Wohnung und gerade in der Küche, wo das Bett so schräg war, dann schlägt die Wünschelrute aus. Verstehst du? Und da liegt die Frau. Dann habe ich gesagt, siehst du den ganzen Humbug? Siehst du den ganzen Unglauben? Siehst du das ganze dumme, spiritistische, okkulte Zeug? Geh in dein Schlafzimmer und schlaf. Ja, aber du kannst es nicht so einfach machen. Doch, das Evangelium ist so einfach, dass selbst Narren nicht fehlgehen können. Können noch so vieles erzählen. Weißt du, wenn du dich bekehrst, dann musst du mit deiner ganzen Zeugs, guck mal Musik. Ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Ich habe es nicht groß nachgefolgt, aber dass sogar Musikplatten, CDs sind oder ja, Musikstücke sind von den Beatles oder wenn man rückwärts bespielt, dass es okkulte Stimmen und dergleichen ist, verstehst du? Du weißt gar nicht, was du alles so konsumierst. Deshalb auch die ganze Musik solltest kontrollieren. Du solltest nur saubere Musik anhören und anständige Musik hören. Viele wundern sich, warum habe ich Migräne, warum habe ich das und warum habe ich das? Zu Ohren kommt der Teufel, durch die Augen kommt der Teufel. Ja, wir sollen aufhören mit dem ganzen dummen Zeug, der ganzen Schmutzliteratur. Da besuche ich eine Familie, du wirst nicht glauben, christliche Familie, eine gläubige Familie, Mann und Frau gläubig. Geh auf die Toilette, was finde ich auf der Toilette? Pornoliteratur. Verstehst du? Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Und kein Wunder. Und er schimpft natürlich über alle anderen, die unehrlich sind und was weiß ich, die Ehe brechen, weißt du, und sexuelle Gedanken haben. Bei dem zu Hause auf der Toilette ist Pornoliteratur. Zum Glück muss ich auf die Toilette gehen. Da kommt vieles raus. Weißt du? Du weißt gar nicht, warum. Weißt du? Am schlimmsten sind Leute, die so immer radikal sind. Anti-Alkoholiker, Anti-Raucher und alles was Anti sind, die sind am schlimmsten dran. Verstehst du? Du musst nicht da gleich, guck mal, der ist gegen Zigaretten, der ist aber dafür vielleicht für was anderes da. Und woanders gefangen. Vergiss es. Radikal sein, mit der Sünde brechen. Bücher sind schlimm. Du glaubst gar nicht. Weißt du, ich würde es hier nicht reden, wenn ich selbst nicht wüsste. Als junger Pastor, 28, 29 Jahre alt, als junger Pastor, da denke ich, weißt du, du weißt schon über Gott und Theologie, Philosophie und Psychologie genug, aber über Medizin hast du gar keine Ahnung. Ich denke, na gut, kaufe ich mal mit ein paar Medizinbücher. Und zwar, ich wollte wissen, weil wir so viel mit Krebskranken zu tun hat in den Heilungsgottesdiensten, was ist Krebs, wie begegnet man den Leuten, wie hilft man den Leuten. Und ich kaufe mir so Bücher, 2 Stück, 70 D-Mark haben sie mir damals gekostet. Und ich lese. Und wie erkennt man erste Kennzeichen von Krebs und so weiter. Und dann heißt es hier unterm Arm und so weiter, wenn da Knoten sind, etc. und so weiter. Und ich lang hin, denke ich, das gibt's doch nicht. Johannes, du hast Lymphdrüsen,
Knoten und was weiß ich. Und immer schlimmer. Ich habe angefangen zu beten. Du glaubst gar nicht, wenn du sowas hast, fängst an zu beten. Ich habe Älteste zusammengerufen, Geschwister, salbt mich mit Öl, segnet mich, betet, ich bin krebskrank. Und dann denen gezeigt, hier unterm Arm, guck mal hier. Und es wird immer schlimmer. Und schon mein Testament gemacht. Und meine Familie erzählt, ich werde bald sterben, wenn es so weitergeht. Ich habe das perfekt. Mit 28 oder 29. Und ich habe gebetet und es ist nicht besser geworden. Es ist nicht besser geworden. Es ist schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden. Weißt du, und ich habe angefangen zu spinnen. Entschuldigung, aber sowas. Also alles möglich. Jetzt musst du gesund leben. Jetzt musst du gesund dich ernähren. Jetzt musst du gegen den Krebs was unternehmen. Was kann ich tun? Und natürlich auch wieder gelesen. Und wisst ihr was? Ich wusste nicht mehr weiter. War verzweifelt. Und dann sage, lieber Gott, guck mal, ich bin doch dein Diener und ich möchte dein Wort noch verkündigen. Ich möchte noch nicht sterben. Bin ich bereit zu sterben, auch wenn du mich haben willst. So, und lieber Gott, zeig mir, was ist los. Dann sagt eine Stimme zu mir, Johannes, seit wann hast du das? Seit wann hast du das? Und ich habe darüber nachgedacht. Ich habe vorher nicht gehabt, ich war vorher fit und vorher gesund. Seit wann hast du das? Und mir kam das, seitdem ich die zwei Bücher gekauft habe. Am liebsten hätte ich die Bücher wieder zurück in die Buchhandlung gebracht, aber leider habe ich so viel angemalt. Ich male immer gerne an, wenn ich was lese. Aber was mache ich jetzt, lieber Gott? Ich habe diese Sache, seitdem ich die Dinge in mein Haus gebracht habe. Seitdem ich lese und mich mit diesen Gedanken beschäftige. Was machst du jetzt? 70 D-Mark sind 70 D-Mark und ich bin kein Millionär. Und muss mit meinem Geld haushalten. So, das muss in den Müll. Und wisst ihr, das ganze Beten hat nicht geholfen. Älteste rufen hat nicht geholfen. Die Gemeinde hat für mich gebetet. Was? Die haben alle gebetet. Überhaupt, die ganze Beterei hat nichts genützt. Und dann gebe ich diese Bücher weg. Da sterben muss ich sowieso jetzt. Das ist jetzt egal. Und nach einigen Wochen nichts mehr da. Bis heute, verstehst du, nichts mehr da. Und das ist die Methode, wie Gott mir gezeigt hat, Menschen werden geheilt, wenn sie mit der Sünde brechen. Ist nichts gegen ein gutes Buch. Du sollst dich informieren über Krankheiten. Du sollst Beipackzettel lesen und was weiß ich, was noch da alles ist. Das ist keine Sünde. Aber wenn du dich verinnerlichst und zu Herzen nimmst und dann anfängst bei dir zu prüfen, wo ist denn das, verstehst du? Und dann, ja, der Sache nachgehst. Dann wirst du erst recht krank. Und erst wenn du dich von diesen Sachen löst, wirst du geheilt. Ich muss langsam Schluss machen. Habe aber erst die Hälfte von dem, was ich sagen wollte. Willst du Gott begegnen? Willst du Gott begegnen? Wir haben in Heilbronn, in Stuttgart kam er schon, aber den kenne ich schon von früher. Kurt hieß der Mann. Der war ein Scharfschütze im Zweiten Weltkrieg. Hat mir mal erzählt, so nebenbei, und hat gesagt, wir sollen die Teller da wegtun, das juckt ihn so. Verstehst du diese, er möchte gerne so knallen. Und er hat erzählt, dass er im Krieg an der Front irgendwo in Russland hatte an einem Tag 200 Leute erschossen. So, die Leute sind in den Graben gesprungen und hat nur Vergnügen gehabt, die Kaninchen abzuschießen. Gut, das ist die Geschichte gewesen. Er war Scharfschütze, war sogar auch hier in Deutschland im Verein Scharfschütze, was auch immer ist. Und dann kam er zu uns, hat Probleme gehabt, geistige Probleme. War aber beredet, da konnte der ganzen Faust auswendig, war ein Lektor, also super intelligent, aber Haufen Probleme. Und dann will er sich bekehren, und dann habe ich eines, als ich das mitgekriegt habe, dass er so viele Menschen auf seinem Gewissen hat, habe ich gesagt, Kurt, du musst raus aus dem Schützenverein, du musst Schluss machen mit der ganzen Schießerei und dein Gewehr vernichten und so weiter. Dann hat er sein Gewehr auseinandergebaut und praktisch unschädlich gemacht. Und nach einer Weile, irgendwann, juckt es ihm wieder. Dann kauft er sich eine Drehbank und macht wieder das Gewehr fertig, damit er wieder schießen kann. Und weißt du, was das Ende war? Er hat sich selbst erschossen im Wald. Verstehst? Wer mit der Sünde umgeht, kommt auch darin um. Wenn wir nicht mit der Sünde brechen, also der tut's, der hat zuerst mal eine ganze Weile ordentlich getan. Aber er hat das Gewehr nicht rausgeschmissen, wie ich ihm gesagt habe. Hat sich nicht davon gelöst. Der hat nur auseinandergebaut. Es reicht nicht nur die Sache auseinanderbauen. Du musst die Sache, so wie dieser Schweinebauer, den Abhang runterstürzen, im Meer ertränken und so weiter und im Meer versenken. Nur nebenbei. Und dann hast du Ruhe. Oder wie die Epheser, die haben die Bücher verbrannt. Willst du Gott begegnen? Halleluja. Morgen machen wir weiter. Ich lade dich herzlich ein. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und dass du uns Jesus geschickt hast. Und wenn der, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Aber Herr, wir müssen selbst mit der Sünde brechen. Wir müssen selbst die Sünde aufgeben und aus unserem Leben auslöschen. Die Macht der Sünde muss in unserem Leben gebrochen werden. Nicht nur, dass wir die Sünden dir bekennen, das reicht nicht aus. Deine Bibel sagt und dein Wort sagt, oh Herr, wenn wir unsere Sünde bekennen, so bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünde vergibst und uns erlöst von aller Untugend. Halleluja, Jesus. Und genau das ist, was wir wollen. Wir wollen dich erleben als den lebendigen Gott, der Menschen erlöst. Und Herr Jesus, mir tut es so weh und so leid, als Prediger zu sehen, die Menschen sind nur halb erlöst. Die haben ihre Sünden bekannt, ihre Sündenvergebung, aber sie sind von der Macht der Sünde noch nicht erlöst. Erlöse sie von welcher Form auch immer, von der Macht der Sünde, Herr Jesus. Jesus bricht jede Kette. Das ist die Wahrheit und das bleibt so. Der Schweinebauer hat es so klar und so deutlich erlebt, Herr Jesus. Und das wünsche ich mir, dass die Berliner und dass die Menschen hier in Deutschland erleben, dass sie frei und vernünftig werden. Der war aber wieder vernünftig, angezogen, sauber und der wollte sogar Jesus nachfolgen, aber er ist zu seiner Familie heimgegangen. Danke, Herr Jesus, dass du Menschen wieder normal und vernünftig machst, wenn sie bereit sind, wie der Schweinebauer mit der Sünde radikal zu brechen. Amen.